Danach war Aschbrenner nicht mehr zu halten. Kaum waren die dünnen und kläglichen Stimmen der Gemeindemitglieder verstummt, schon begann er vorne auf und ab zu tigern und das Gewand umwehte ihn. Er nahm das Mikrofon, als wollte er ein Lied singen von Black Sabbath. Aber er hielt eine Predigt, dass es nur so krachte. Man hätte meinen können, die trägen, hochentrückten Kirchenfenster würden bersten und der Tabernakel wackelte. Und Pfarrer Weide ließ sich erstmal auf seinen sakralen, altarweißen Hocker plumpsen. Aschbrenner tobte vorm Altar. Irgendwas von Tod und Verderben, von Grüften, viel von Grüften und mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Es war schön anzusehen. Jetzt, wo er so mit sich beschäftigt war und vor lauter aufgefahrenen Toten in Ekstase geriet, überinspiriert und dramatisch, da gefiel er mir auf einmal so sehr. Thea flüsterte vergnügt, sieh mal, ist gar nicht so schlimm. Gelobt sei der Schatten, der mich verbarg, gepriesen die Schläfrigkeit der Gemeinde und das irrlichternde Funkeln des ewigen Lichtes und das Widerspiel in der Krone der Mutter Gottes über den brennenden Kerzen. Alles lenkte ab von mir und meinem Versteck. Ja, Pfarrer Aschbrenner war wunderbar. Und ich blickte auf ihn mit andächtiger Zärtlichkeit. Gerade als er loslegte, in Dummheit, Irrtum, Sünde, immer tiefer versinken wir mit Seele und mit Leib und Reue, diesen lieben Zeitvertreib, ernähren wir wie Bettler ihr Geziefer. Da wurde ich so vergnügt und fühlte mich so aufgerufen, dass ich vergaß, mich zu ducken und leichtsinnig aus meinem Versteck herausrutschte. Bequem lungerte ich auf der Brüstung herum, stützte das Gesicht auf und genoss das Schauspiel. Da geschah es. Ich Esel, ich war selber schuld. Mitten in seiner Rasputin-gleichen Höllenpredigt sah Aschbrenner glühend in die Runde und sein Blick wanderte durch das Kirchenschiff und in den Himmel hinauf und da, schockschwere Not, erblickte er mich, wie ich über der Balustrade hing. Auf der Stelle vergaß er seine Predigt. Er starrte hinauf und sein Mund stand offen und seine Hände in den dramatischen Ärmeln blieben in der Luft hängen. Ich dachte, in diesem einen Augenblick erfährt die ganze Welt, was wir getan haben. In diesem Blick offenbarte sich alles, unser verbrecherisches Tun. Der Blick verriet es, er posaunte es in die ganze Kirche. Ich war wie gelähmt und an die Brüstung gefesselt, wie an einen Pranger. Nach einer Ewigkeit fand er seine Worte wieder und tuckerte weiter in einer unordentlichen Predigt, die irgendwie endete wie ein sterbender Dieselmotor, mit den Worten, dass die Ökumene die Zukunft für uns sei und die Kirche wieder zusammenwachsen müsse. Sein schweres Gewand mit dem monströsen lutherischen Halskragen bewegte sich nicht mehr. In dieser Kirche wussten nur Gott und ich, was unter diesem schwarzen Tuch verborgen war. Ich erinnerte mich an jeden Muskel, den Brustkorb, seine Haut. Ich hatte seinen Geruch noch in der Nase. Der katholische Pfarrer sah den Moment gekommen, auch mal was zu sagen und nuschelte ins Mikrofon. Erhebet die Herzen! Wir haben sie beim Herrn, sang die Gemeinde. Ich aber sank leichenblass neben den Bauer Pitschen, der mit seiner Joppe und seiner Pitscheskappe krumm und unbeweglich dasaß, als sei ihm egal, ob die Welt sich weiter drehte oder nicht. Für mich war sie eben stillgestanden. Thea hatte schon wieder die Hände auf den Tasten. Wäre ich an dieser Stelle doch nur abgehauen, die Wendeltreppe hinunter und hinaus in den nachtschwarzen Novemberhimmel, der mich gnädig verschluckt hätte. Aber wie gelähmt blieb ich in der Kirchenbank sitzen und ließ die himmlischen Klänge um mich tönen. Tapfer versuchte ich, den Gottesdienst durchzustehen. Angesichts meiner lieben und rechtschaffenen Dorfleute und des gekreuzigten Christus, der blutend an der Wand hing, war mein Gewissen rabenschwarz. Und ich wollte nur Buße tun und wie meine selige Großmutter Apollonia auf Knien nach Trier rutschen zum heiligen Rock. Niemand war glücklicher als ich, als alle Heiligen von aller Heiligen in den Himmel zurückgebetet waren, Thea zum Schlussakkord ansetzte und mein Herr ist mein getreuer Hirt leise verklang. Ich bekreuzigte mich, sah die Priester sich zum Altar hin verneigen, und dann sollten sie endlich mitsamt ihren Messdienern in der Sakristei verschwinden, damit ich die Kurve kratzen konnte. Doch da fuhr dieser unmögliche Aschbrenner wütend herum wie ein Musketier vor dem entscheidenden Stich, und er starrte abermals zur Empore hoch. Die Gemeinde wiederum starrte ihn an und wagte nicht, die Bänke zu verlassen. Ich kriegte meinen zweiten Herzstillstand. Aschbrenner war alles zuzutrauen, und tatsächlich dachte er überhaupt nicht daran, zu verschwinden. Er ließ die Messdiener samt Pfarrer Weide allein in die Sakristei stolpern und sah noch kurz zu uns herauf. Dann setzte er sich in Bewegung und marschierte im Sturmschritt mit wehendem Talar durch den Mittelgang. Die Ferdinands vergaßen, die Kniebänke hochzuklappen, und die Medizinreferentin Ursel und Pelzer Schildroth fuhren zusammen, als er an ihnen vorbeirauschte. Alle starrten hinauf auf die Empore und wollten wissen, was der Pfarrer da oben vorhatte. Und ich stand oben und starb. »Der kommt«, kreischte ich und krallte mich in Theas orgelnden Arm. »Der kommt hier hoch!« Thea versuchte flüsternd zu beschwichtigen, was nicht zu beschwichtigen war, und Gott sei gepriesen, dass wenigstens dem alten Pitschen alles wurscht egal war. Aber nach Aschbrenners Marsch würde mir bei allen anderen alles für immer auf der Stirn geschrieben stehen. Wieso konnte ihn keiner aufhalten? Wieso warf sich niemand vor ihn? Ich war verloren. Schon polterten seine Schritte die Wendeltreppe hinauf, und ich schickte ein Stoßgebet nach oben, dass Aschbrenner auf sein Betbrudergewand treten und die Treppe wieder hinunterfallen möge. Ja, der Herrgott sollte die ganze Treppe von der Empore herunterreißen. Aber der Herrgott war machtlos gegen seinen Diener Aschbrenner, der wie ein Heerführer heraufgedonnert kam, schnurstracks auf mich zukam und mich schmerzhaft am Handgelenk packte mit dem Kreuzfesselgriff meiner vergangenen Beamtentage. »Ich will dich jetzt sehen.« »Wo denn?« stammelte ich. »Am alten Wasserbassin«, zischte Thea, »am alten Wasserbassin.« »Am alten Wasserbassin«, flüsterte ich willenlos. »Okay«, nickte er und ließ meinen Arm los. »Ich brauche 7 Minuten.« Dann verschwand er wieder wie der Fürst der Finsternis im Loch der Wendeltreppe. Heilige Maria, Mutter Anna, heiliger Josef und all seine Brüder, heiliger Barnabas, heiliger Stephanus, heiliger Bartholomäus, heilige Veronika, alle Engel und Heiligen, die Heiligen im Himmel. Ich hörte sie nicht. Kein Engel und kein Heiliger ließen sich blicken.
Bis dahin vielleicht, das war eine Schlüsselszene des Romans, die an Allerheiligen spielt, ein ökumenischer Gottesdienst, das muss man, glaube ich, dazu sagen, wo ein katholischer und dieser brillierende evangelische Pfarrer rumtoben, das heißt, der katholische, der ist eher verschlürkt, aber das macht der evangelische wett, und der wird sich mit der Protagonistin da an diesem alten Wasserbassin treffen, und wenn ich das recht sehe, wird das auch der Moment sein, in dem das neue Kind entstehen wird.
In der Nacht der Toten hat der Pfarrer ein neues Leben gezeugt.
Die Ironie des Romans, dieser Stil, du hast ihn dir jahrzehntelang erschrieben. Also für mich ist das Beste an diesem Buch, wie selbstverständlich, wie natürlich da ein Stil beschrieben und durchgehalten wird, der einzigartig ist, der ganz typisch eben der Stil von Annegret Held geworden ist. Es ist einer, der mitten aus dem Reden und Denken dieser Dorfgemeinschaft im Westerwald herauskommt, aber er ist eben auch mehr, er ist eben auch Literatur, um da mal an das anzuschließen, Kerstin, was du gesagt hast. Wie bewusst ist dir das? Wie viel Mühe macht dir es, diesen Stil beim Schreiben beizubehalten? Oder fließt der einfach so dahin und heraus aus dem Füller oder Bleistift?
Ja, ich bin ja dankbar über Menschen wie den Theo Schneider, der so das auch erkennt und benennt und sieht. Mir ist es in der Tat nicht so bewusst. Es fließt. Ich sitze und es fließt und fließt und fließt und fließt. Und wenn es nicht fließt, fange ich auch gar nicht an. Mein Gut, dann hat es natürlich 4, 5, 6 Korrekturläufe. Aber genau dieses hier, das ist sehr stark geflossen. Gar nicht so lange für gebraucht, weil es so einen Saft hatte. Da muss man Zügel geben.
370 Seiten, wie lang hast du, indiskrete Frage, dazu gebraucht, bis die erste Fassung gestanden hat?
Das hat ja Jahre gedauert, dieses Buch. Das lag dann nochmal 5 Jahre beim Verlag und dann wurde das doch nochmal neu aufgesetzt. Insgesamt hat es 7, 8 Jahre gedauert. Der Schreibprozess war manchmal nur wenige Monate. Dann hat man wieder ein Jahr dran. Ich kann es gar nicht sagen, ich kriege das im Kopf nicht zusammen. Keine Ahnung.
Was mir beim Lesen total gut gefällt, ist auch die Sprache und dieses, auch als du vorhin gesagt hast, das ist geflossen wie Sahne und Butter, finde ich. Und genauso liest sich's auch, ja. Also es geht total wirklich geschmeidig und es flutscht gut, ja. Und was ich so witzig daran finde, ist wirklich diese besondere Sprache. Und das ist auch wirklich der Stil, dass da so oft Kontraste drin sind. Also, dass es auf der einen Seite so eine total heutige Sprache ist. Quasi Umgangssprache, die überhaupt nicht aufgesetzt ist. Und so redet man ja. Und man sieht genau, oh Gott, die ist völlig am Ende. Die kriegt kaum Luft für 2 Worte. So. Und auf der anderen Seite dann ruft sie da alle Heiligen an. Oder wenn sie dann von dem Pfarrer schwärmt und sagt hier, also so richtig schwärmerisch, wo man denkt, ach du lieber Gott, wenn das jetzt irgendwie Hedwig Kurz Maler wäre, ist es nicht zu ertragen oder so. Ja, also das ist ja eine Gratwanderung. Ja. Ist dir das bewusst? Ich musste wirklich viel schmunzeln über diesen Kontrast, weil ich auch mich daran gefreut habe, wie gut es gelingt, dass es eben nicht schmalzig ist oder sowas von bewusst schmalzig, dass es schon wieder cool ist. Freust du dich an solchen Momenten, wenn sie denn dann kommen? Oder wie geht es einem da als Autorin?
Ja, na klar. Also mein Vater war auch schon immer schwärmerisch. Aha. Wir lasen als Kind ganz viele Märchen und so. Und oder wenn du Lateinamerikaner liest oder so, die dürfen das alles. Die dürfen schwärmen, die dürfen saftig sein, die dürfen vom Leder ziehen, die dürfen Tango, die dürfen bunt sein. Als deutsche Autorin darfst du das keinesfalls unbedingt. Aber ich komme aus diesem Stall. Und dann liebe ich es, die Gäule zu geben. Ich liebe es, die Schwärmerei auszudrücken. Ich liebe es, auch pathetisch zu sein. Und ich liebe einfach diese Schönheit in diesen Momenten zu sehen, die auch schön sein dürfen und müssen und blöd und alles. Es muss alles sein dürfen. Auf dem Höhepunkt der Schwärmerei, dann muss dann ein Bruch kommen. Sonst ist es wirklich nicht auszuhalten.
Mhm. Und das ist das grandios Perfekte einfach an diesem Stil. Das heißt, immer da, wenn der Moment kommt, dass man denkt, jetzt wird's aber ein bisschen arg, ja, dann brichst du das selbst, dann konterkarierst du das selbst. Ich kann es an 2 Stellen beweisen. Da ist dieser Pfarrer, er eiferte einem Propheten nach. Er sah gewissermaßen eher nach Alten als nach dem Neuen Testament aus, aber in Jeans und T-Shirt. Ja? Oder auf der nächsten Seite. Ich war ja selten in einer evangelischen Kirche gewesen, wo sie doch so ungemütlich waren wie ein Neubau vom Richtfest.
Ich erinnere mich, wie ich den Satz geschrieben habe. Der Pfarrer sah aus wie Sandokan oder Genghis Khan oder irgendwas mit Khan. Im Grunde sah er aus wie ein Taliban. Und dann wollte ich aber das Wort Taliban doch nicht drin haben, weil das auch so besetzt ist.
Ja, weil es nicht in diese Zeit passt. Ja, eine andere Stelle. Es war ein Gespräch so holprig wie eine Eisenbahn ohne Gleise. Ist so einfach, dass es eine Wirtsfrau aus dem Hunsrück oder aus dem Westerwald sagen könnte. Es ist aber unheimlich sinnlich.
Ja, sinnlich liebe ich auch.
Es sind diese total wahren Momente. Das ist ja ein völlig ehrliches Bild. Und das ist ja auch, was ich gesagt habe, diese ehrliche Erzählweise. Bis in die Bilder, bis in die Symbole rein. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Eine Eisenbahn ohne Gleise. Das ist nicht aufgesetzt oder irgendwie künstlich konstruiert. Ich brauche jetzt eine Metapher. Sondern es ist einfach eine, die stimmt, weil sie so nah aus der Realität ist. Das finde ich so grandios dabei. Und trotzdem halt so bewusst eingesetzt.
Wann, wieso, wie hast du angefangen zu schreiben? mit dem Streifendienst, mit der Polizei.
Das war mein erstes Buch, aber geschrieben habe ich schon als Kind. Das klingt immer so kalt, schon als kleines Kind war sie berufen, lalala. Wir hatten gar nicht viel Papier und da habe ich Seitenpapier aus den Schuhkartons geholt und habe darauf gelesen, Schibo-Hefte, alles. Das war schon immer Schülerzeitung.
Das ist vielen Leuten so gegangen, deshalb ist die Frage so rumgestellt, eigentlich ein bisschen falsch. Und ich müsste richtiger fragen, warum hast du nicht, wie fast alle, dann wieder aufgehört mit dem Schreiben? Warum hast du nicht aufgehört? Warum hast du weitergeschrieben?
Also ich kriege ja so auch jede Woche irgendwie von irgendjemandem ein Manuskript, der schreibt, und es ist schwer in Deutschland durchzukommen. Ich habe mir auch mehrere blutige Nasen geholt, wo ich meine Skripte eingeschickt habe. Und ich habe gesagt, nein, das ist überhaupt nicht ausgereift und das geht nicht. Und mehrfach ganze Romane geschrieben, immer wieder Absagen bekommen. Und ich weiß nicht, was mich geritten habe. Ich habe es dann immer nochmal probiert und nochmal und nochmal. Ich wollte auch auf die Bühne gehen und zum Beispiel Bullen-Blues-Lieder singen mit einer zerfetzten Uniform und einer Gitarre unter den Arm. Und hatte so, Frau Schlier liebt einen Mann, der schlägt sie dann und wann, was sie ihm verzeihen kann, sie liebt ja diesen Mann. So alles möglich wollte ich machen, weil einfach eine beschissene Gitarrenspielerin und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ich hatte diese Fähigkeit, die blutigen Nasen auszuhalten und es nochmal zu versuchen. Keine Ahnung.
Wann ist ein Text oder ein Buch gelungen? Hast du da so ein Zufriedenheitsgefühl oder ist es immer auf der Kippe?
Ich habe einen ganz altmodischen Ansatz beim Schreiben, wie in der Schule. Anfang, Höhepunkt, Schluss. Ist ganz schlimm. Ich mache so einen richtigen Bogen. Nee, ein Buch beginnt ja, indem man einen Satz im Kopf hat. Oder zum Beispiel Armut ist ein brennendes Hemd, das entstand aus einem einzigen Satz, den ein Feuerwehrmann mal auf einer Rede gesagt hatte. Der sagte, früher waren die Leute so arm, da haben sie sogar ihre Kinder verkauft. Aus diesem Satz ist später 400 Seiten Buch entstanden und dann hat man nur diesen einen Satz. Oder es ist eine ganz bestimmte Szene. Die alte Mary sagt zu mir, der Herrgott hat gesagt, du musst auf die Knie, du musst auf die Knie. Und dann habe ich noch einmal den Kopf gehoben und der Herrgott hat gesagt, noch tiefer, Mary, noch tiefer, du warst noch nicht tief genug unten. Das ist so ein O-Ton, der mir ewig nachgeht und dann kommt irgendwann die Szene dazu. So entsteht das ja aus Fetzen, bis dann irgendwann die Komposition, dann gibt es eine Komposition. Aber richtig, richtig gut fühle ich mich, wenn so ein Mysterium passiert, wie eben mit diesem Buch. Natürlich war da viel Recherche, auch wie war damals die Frauenliteratur, wie hieß die, was für Verlage und so weiter. Aber wenn das fließt vom ersten bis zum letzten Satz und das ist so ein Drive und ich weiß gar nicht, wie sich in meinem Unterbewusstsein die Szenen zusammen komponiert haben, das müsste ich doch wie Kniffel oder Sudoku müsste ich hinsetzen, müsste das zusammen komponieren. Aber das ist schon da. Irgendwas in mir hat das schon komponiert. Und ich bin praktisch die Sekretärin meines Unterbewusstseins, dass mir die Geschichte fix und fertig ausspuckt. Wenn sowas passiert, man hat den Drive, diese Dynamik, diesen Drive von Anfang bis zu Ende, bis es zum Schluss macht, bang, und es ist fertig.
Ich schlage vor, dass du zum Schluss uns liest, die Protagonistin geht nach diesem relativ kurzen oder ziemlich kurzen und schräg verlaufenden sexuellen Abenteuer mit dem Pfarrer nach Heidelberg, aus dem Hunsrück weg. Sie geht nach Heidelberg, um zu studieren und wohnt da in einer Frauen-WG und irgendwie ist das Körpergefühl nicht so, wie es sein sollte. Und vielleicht auf Anregung der Mitbewohnerinnen, der beiden in der WG, geht sie dann mal zum Frauen als, wenn man studiert, latscht man natürlich fünfmal am Tag am Kornmarkt und an der Maria dort vorbei. Und dort war eben auch der Frauenarzt, zu dem die Protagonistin in dieser Szene jetzt zum ersten Mal geht.
Naja, vielleicht sollte man sicherheitshalber mal bei diesem Frauenarzt am Kornmarkt vorbeigehen. Schließlich hing sein Schild an der Wand, Dr. Bommers. Man konnte sich ja mal untersuchen lassen, einen Termin geben, irgendwas. Es war noch hell, als ich 3 Tage später in sein Wartezimmer schlingerte, und es war dunkel, als ich endlich drankam und mich ins Sprechzimmer begab. Wann war denn Ihre letzte Periode? Fragte der Arzt. Als hätte ich diese Frage noch niemals gehört, begann ich planlos zu rechnen, dachte nach, zählte die Wochenenden, an denen ich meiner Mutter die Wäsche in die Waschküche geworfen hatte. Es war im Oktober, ganz bestimmt. Der Arzt seufzte. Dann machen Sie sich mal frei und legen Sie sich hin, sagte er mit christlich sanfter Stimme, etwas erschöpft, doch seine Arbeit ergeben. Sein schon recht erloschenes, an blond erinnerndes Haar lockte sich im Nacken. Er beugte sich über mich, ganz anders, als sich der letzte Mann über mich gebeugt hatte, den Rücken rund vom vielen Beugen über die innersten Geheimnisse einer Frau. Oh, ich sehe, Ihr Muttermund ist ja ziemlich verkugelt. Was, bitte? Hä? Was sagte er da? Und noch dazu so, als ob ihn das irgendwie in Entzücken versetzte oder Heiterkeit. Als sehe er sowas zum ersten Mal. Verkugelt, dachte ich verdattert. Was soll das denn heißen? Was ist bitteschön ein Muttermundkugel? Wir machen jetzt mal einen Ultraschall. Er hätte doch sagen können, alles in Ordnung, Ihre Periode ist im Anmarsch und nur etwas verspätet. Von mir aus auch, Sie haben Gonokokken oder Candida, egal. Aber was hat das, sich mein Muttermund zu verkugeln? Stattdessen strich er mir einen durchsichtigen Glutsch auf den Bauch und ein Bildschirm ging an wie früher der bei meiner Oma im ersten Programm vor dem Testbild. Es flimmerte, ein weißer Strich setzte sich in Bewegung wie auf einem Radarschirm. Und dann sagte der Arzt freudestrahlend, da ist es. Was? Fragte ich hilflos. Was ist es? Und dann sah ich es selbst. Eine Fruchtblase, rund wie eine Christbaumkugel. Und darin ein Pünktchen, so hell wie der hellste Stern am Firmament und 1000-mal heller als die Lampe über dem neumodischen Ultraschallgerät. Herzlichen Glückwunsch, strahlte der Arzt. Sie sind schwanger. Ja, pf, sagte ich. Oder sowas. Zu Tode erschrocken und konnte doch den Blick nicht von dem Lichtpunkt wenden, der mich aus dieser geheimnisvollen Kiste anstrahlte wie ein kleiner Diamant. Es war, als schaute ich in das Universum hinein und die Summe aller Möglichkeiten hatte sich in diesem winzigen Weißen etwas kristallisiert. Es war gewaltig, es war absolut. Ich trug das Universum in mir, das Weltall. Ich war eine Göttin, die Kaiserin. Und gleichzeitig fühlte ich mich, als hätte ich soeben eine Bratpfanne über den Schädel gekriegt. Ich stieg vorsichtig, sehr vorsichtig vom Stuhl herunter. Ich war fasziniert. Ich war verstört. Ich fühlte mich kostbar. Ich schwebte irgendwo jenseits von Raum und Zeit. Ich dachte, ich hätte wegen dem Eisprung und so, ich hatte doch die Pille danach genommen. Da haben Sie sich womöglich mit der Einnahme vertan, sagte der Arzt mit seltsamem Stolz. Oder war es ein Ätsch? Oder hatten Sie Durchfall? Ich höre noch seine Stimme, aber ich sehe seine Augen nicht mehr. Weißer Kittel und eine Mischung aus Menschenliebe und Schadenfreude. So, da hatte ich die Bescherung.
Eine schöne Bescherung ist dieses Buch, Das Verkehrte und das Richtige von Annegret Held. Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, Folge 18, mit einem Gespräch von Kerstin Bachtler und Theo Schneider mit Annegret Held über ihren neuen Roman Das Verkehrte und das Richtige. Erschienen ist er im Eichborn Verlag. Das Hardcover hat 367 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank fürs Hören.